Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es ist ernst. Sachsen-Anhalt hat kein Wasser mehr.
Also wenn ich nicht in ein paar Tagen wirklich Wasser habe, dann kann ich meine Herde keulen und dann habt ihr alle nichts mehr zu fressen.
Ich weiß, Bernd, wir haben alle ein Problem.
Der Landwirt fürchtet um seine Existenz. Der Verschwörungstheoretiker schimpft auf den Staat. Der Öko fühlt sich komplett unverstanden.
Die sitzt alle da mit ratlose Gesichter und guckt jetzt traurig.
Naja, das um die Schafe ist nicht schade drum. Du hast eine super Karriere als Prediger vor dir, Jonas.
Na, das sagt ja der Richtige.
Kannst du im Kloster anfangen?
Das sagt ja wirklich der Richtige. Du bist doch hier Mr. Darknet.
Ich bitte, wieder Ruhe einkehren zu lassen.
Streit und Schuldzuweisungen auf der Dorfversammlung. Die Bürgermeisterin verspricht Lösungen, obwohl sie keine hat. Der Unternehmer möchte investieren.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, lasse ich mir nicht mal vom Wettergott sagen, wie ich mein Leben zu führen habe.
Ja. Weißt du? Also dann kannst du dich da zu dem da drüben setzen.
Ich kann nur sagen, sobald der Tankwagen leer ist, wird er wieder aufgefüllt.
Das Szenario in der Filmkomödie Micha denkt groß ist nur Fiktion. Aber für die Zukunft gar nicht so unrealistisch. Trockenheit und damit Dürren und Waldbrände oder Extremwetter wie Stürme, Starkregen und Überflutungen nehmen weltweit zu. 2024 war wieder das wärmste Jahr. 2025 geht es weiter mit Temperaturrekorden. Aber die dramatische weltweite Erwärmung führt eher dazu, das Thema zu meiden, als dass es Priorität im alltäglichen Leben oder in der medialen Berichterstattung hätte. Zu unbequem. Zu kompliziert. Wie kann es aber trotzdem gelingen, das Drama Klimakrise deutlicher auf den Tisch zu bekommen, häufiger und vor allem konstruktiv darüber zu reden?
Quo vadis Klimakommunikation? Was wir mehr erzählen sollten. Ein Feature von Renate Dobratz.
Es interessiert die Treibhausgase relativ wenig, wie wir jetzt drüber reden.
Das Klimathema ist verknüpft mit vielen, vielen anderen gesellschaftlichen Baustellen. Und deswegen ist es so sinnvoll, das anzupacken, weil wir praktisch damit verschiedene Problemfelder gleichzeitig angehen können.
Die Geschichte des Klimawandels ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Da fühlen sich dann Menschen schnell irritiert, ziehen sich vielleicht auch zurück oder ärgern sich.
Ein paar Missverständnisse möchte ich heute Abend für Sie aufklären. Ich bin für Sie also Missverständnis.
Die Bundesregierung hat sich dazu verpflichtet, die Treibhausgase bis zum Jahr 2030 um 65% zu reduzieren. Bis 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein.
Um dieses ja, sehr ambitionierte Ziel zu erreichen, braucht es neben ordnungsrechtlichen und finanziellen Maßnahmen auch kommunikative Maßnahmen.
Professor Dr. Christian Thorun ist einer der Verantwortlichen für das wissenschaftliche Projekt Quo Vadis Klimakommunikation im Auftrag des Umweltbundesamts.
Also nachdem wir ja mit Fridays for Future noch vor wenigen Jahren eine große Bewegung hatten für mehr Klimaschutz, sind wir im völligen Rollback, also im Gegenteil angelandet. Keiner möchte mehr über Klimapolitik reden.
Krieg, Inflation, Armut. Wen interessiert da noch das Klima? Im Bundestagswahlkampf 2021 war das Thema zentral und die mediale Aufmerksamkeit groß. 2025 ist es im öffentlichen Diskurs weit nach hinten gerutscht. Dabei betrifft uns der Klimawandel zunehmend existenziell. Aber das wird gerne bagatellisiert. Teils gezielte, teils gedankenlose Verbreitung von Fake News nimmt mit dem Erstarken von Rechtspopulismus zu und führt zu Verzögerung von Maßnahmen, sagen Kommunikationsexperten.
Beispiele sind, dass es dann eine gibt, die diese Narrative haben, ach, Klimawandel ist doch nur ein natürlicher Prozess, das sind halt natürliche Zyklen der Erdgeschichte. Oder manche werfen diese Nebelkerzen, ach, die Wissenschaft ist sich doch auch uneinig.
97% aller ForscherInnen sind sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die anderen 3%, naja, sind wahrscheinlich auch nicht bei den Demokraten.
Annie Hartmann, politische Kabarettistin und studierte Volkswirtin, möchte mit ihrem Programm Klimaballerina zum Diskurs beitragen. Das tut sie, indem sie zum Beispiel auf typische Falscherzählungen eingeht.
Kommen wir schon zu Klimalüge 2. Das ist so eine bequeme Lüge für uns, haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, geht so. Wir in Deutschland, wir stoßen ja nur 2% des weltweiten CO2s aus. Selbst wenn wir das ab sofort komplett einstellen würden, wäre der Effekt ja eher gering. Und da ist ein Körnchen Wahrheit drin. Denn es stimmt, wir stoßen nur 2% des weltweiten CO2s aus. Aber erstens ist das mehr als unser Anteil an der Weltbevölkerung, also per se schon mal zu viel. Und zweitens stoßen wir nur deswegen nur 2% aus, weil wir unsere Produktion ins Ausland verlagert haben. Wir lassen jetzt Länder wie China und Co. unsere Produkte herstellen und zeigen gleichzeitig mit dem Finger auf die, weil die so viel CO2 ausstoßen. Das ist Doppelmoral, made in Germany.
Mit dem Finger auf andere zeigen geht auch wunderbar im Privaten, zeigt Anni Hartmann auf der Bühne.
Also wir sollen weniger Fleisch essen, weniger Plastik benutzen, mehr Bioprodukte kaufen, mehr Radfahren, die öffentlichen benutzen, weniger streamen, weniger fliegen, generell weniger konsumieren, Energiesparlampen, Stromspardinger, Licht ausschalten, Mülltrennung und.
Es werde kritisch auf die Nachbarin geguckt, ob sie mit dem SUV zum Einkaufen fährt oder sich ständig ein Steak in die Pfanne haut. Damit spielt die Kabarettistin auf das Konzept des persönlichen CO2-Fußabdrucks an. All die Mühen, die sich manche damit machen, hätten aber wenig Effekt. Sie erinnert daran, dass der Fußabdruck von einem Mineralölkonzern publik gemacht wurde, der damit die Verantwortung auf das Individuum schieben wollte.
Und divide et impera, teile und herrsche, war bei Mächtigen schon immer ein beliebtes Motto. Und zweitens wird so wunderbar davon abgelenkt, dass nur die globale Politik das Problem lösen kann. Nur die globale Politik kann das Problem lösen. Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen alle Länder an einem Strang ziehen. Ich habe so ein gutes Gefühl.
Wenn Menschen wenig Handlungsmacht für sich erkennen, ist es kein Wunder, dass sie das Problem lieber relativieren oder ignorieren, meint Psychologin und Mitinitiatorin von Psychologists for Future, Lea Dohm.
Denn das berührt uns emotional an vielen, vielen Stellen und kann ebenfalls ganz starke Abwehrimpulse und Reaktanz, nennt man das in der Psychologie, in uns hervorrufen. Zum Beispiel, weil Fragen unseres Lebensstils, unserer Ernährung, unserer Mobilität, unserer Gewohnheiten und so weiter aufgeworfen werden. Das ist für viele Menschen unangenehm.
Ach, so schlimm wird's schon nicht werden. Oder wir können den Klimawandel doch eh nicht mehr aufhalten. Typische Denkverzerrungen bei schwierigen Themen, so die Psychologin.
Das ist eigentlich was eher aus Sport- und Militärforschung bekannt ist. Dass nämlich, wenn Menschen nicht an den Erfolg glauben, dass sie dann nicht mehr bereit sind, dafür irgendwas zu tun.
An Gewohnheiten festhalten aus dem Glauben, dass man nichts ändern könne. Sich stattdessen einfach eine gute Zeit machen, solange es noch geht. Das sei verständlich.
Wenn es eh zu spät ist, dann nutze ich jetzt alles, was geht. Aber es ist natürlich nicht wahr. Der IPCC-Bericht sagt sehr deutlich, dass wir jetzt gerade im entscheidenden Jahrzehnt leben, um ganz, ganz viele Veränderungen einzuspielen, die sich für Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren auswirken. Also es ist einfach sachlich auch falsch.
Wie die Erderwärmung aufgehalten werden könnte, welche Maßnahmen politisch, technologisch oder im Privaten wirklich wirksam sind, ist zum Teil kompliziert wie der Treibhausgaseffekt selbst mit all seinen Folgen. Für die meisten schwer zu durchblicken. Dabei gibt es inzwischen viele wissenschaftlich basierte Handlungsoptionen, die nicht immer nur teuer sind und auch viele Vorteile mit sich bringen können. Müsste dann also nicht einfach nur genug darüber aufgeklärt werden, also Wissen vermittelt werden, damit Menschen automatisch umdenken und sinnvoll handeln? Dieser Ansatz, das Informationsdefizitmodell, herrschte bisher in der Kommunikation vor.
Und da zeigt eigentlich die Forschung, dass diese Annahme völlig an der Lebensrealität vorbei war. Denn es geht nicht nur darum, die Leute mit Fakten und vielleicht noch dystopischeren Zukunftsszenarien über den Untergang der Welt oder so zu konfrontieren und sie damit zum Handeln zu bringen.
Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass 10-15% der Menschen nur die zeitliche Dringlichkeit begriffen haben. Das heißt, da fehlen eben doch wiederum Informationen.
Es muss bewusster werden, dass sich der Klimawandel auf viele Lebensbereiche auswirkt, sagt Lea Dohm. Zum Beispiel, dass ein Teil der Inflation und wirtschaftlichen Flaute jetzt schon vom Klimawandel herrühre oder dass er Kriege und Fluchtbewegungen verstärken würde. Wissenschaftlich erwiesen sei auch,
dass Klimabildung ein potenzieller sozialer Kipppunkt sein kann. Das heißt, je mehr Menschen informiert sind, desto mehr werden eben doch Handlungsbereitschaft entwickeln oder klimapolitische Maßnahmen mittragen. Das heißt, wenn ich immer wieder darüber lese oder was höre oder mit anderen darüber spreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass meine Handlungsbereitschaft steigt.
Ob in der alltäglichen Kommunikation im Kleinen oder auf anderen Ebenen, Menschen überhaupt mit dem Thema erreichen zu können, hängt wesentlich von sozialer Prägung und gesellschaftlichen Normen ab, weiß Christian Thorun.
um Informationsdefizite auszuräumen und zu überzeugen, zum klimagerechten Handeln überzugehen, dass wir da eine andere Herangehensweise benötigen, die halt stärker an den Emissionen, an den Werten anknüpft, die auf positive Narrative setzt, die nicht nur das Problem, sondern gerade auch die Problemlösung in den Vordergrund stellt.
Das soziologische Modell More in Common teilt die Gesellschaft in 6 Typen ein, die sich in Lebenseinstellungen und Werten unterscheiden. Zum Beispiel sind da die Offenen, für gesellschaftlichen Wandel grundsätzlich zu haben. Oder die Wütenden, die dem entgegenstehen. Weniger beachtet und gleichzeitig wenig orientiert am Gemeinwesen sind nach dem Modell die Pragmatischen und die Enttäuschten. Zusammen bilden sie das sogenannte unsichtbare Drittel.
Also ich bin Marlies Wehner von der Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung, FIP e.V. Wir sind im Familien- und Bildungszentrum Haus Vielenbusch, an dem FIP auch beteiligt ist.
Der Bonner Stadtteil Neutannenbusch ist ein sogenannter sozialer Brennpunkt mit schlechten Wohnverhältnissen und hohem Migrationsanteil.
Und hier bieten wir unser Naturcafé regelmäßig an. Es ist ein offenes Naturcafé, zu dem Menschen einfach kommen können, egal woher sie kommen, egal welche Sprache sie sprechen.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat in Tannenbusch untersucht, wie Gesprächsformate aussehen könnten, um mit den Bewohnern über Klimafragen zu reden. Man nimmt an, dass sich die Bevölkerung hier mehrheitlich von der Politik alleingelassen fühlt, andere Sorgen im Alltag vorherrschen und Klimaschutz kein Thema sei. Und doch?
Was ich erlebe, ist, dass es ein großes Interesse gibt an Klimafragen, was man machen kann, wie man den Klimawandel aufhalten kann und dass es auch einen Raum braucht, wo Menschen sich austauschen können über diese Fragen. Und ich erlebe das, dass zugewanderte Familien genauso wie alle anderen in Sorge sind, ob die Lebensmittel, die sie kaufen, gesund sind, ob sie sauberes Wasser haben, ob die Luft in Ordnung ist.
Jede Woche gibt es im Naturcafé bei Snacks und Getränken ein anderes Schwerpunktthema. Die Gruppenleiterin beobachtet, dass manche Klimathemen
die Menschen sehr verunsichern und auch verängstigen. Und dass wir dann aber auch versuchen, gesellschaftliche Zusammenhänge deutlich zu machen und zu zeigen, dass man natürlich auf der einen Seite auf seiner kleinen Ebene anfangen kann, aber dass es genauso auch große gesellschaftliche und politische Entscheidungen und Schritte bedarf, damit sich wirklich was ändert.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Verbraucherzentrale haben unter anderem das Naturcafé besucht und mit den Teilnehmenden über Tops und Flops zum Thema autofreies Tannenbusch gesprochen. Trotz einer spürbar festsitzenden Resignation bei den BewohnerInnen konnte unter bestimmten Bedingungen offen diskutiert werden, heißt es in der Ergebnispräsentation des Projekts. Ein wesentlicher Gelingensfaktor sei die Zurückhaltung mit Wertungen, um Unsicherheiten und Fragen Raum zu geben. Auch ein schon bekannter Ort mit Wohlfühlatmosphäre und einer Vertrauensperson wie Gruppenleiterin Marlies Wehner sei hilfreich.
Also wir müssen auch Räume haben, wo wir über dieses Schockiertsein sprechen können und auch überlegen, was mache ich dann?
Für Marlies Wehner und den Verein FIP ist das übergeordnete Ziel, Demokratieverständnis und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Mit den Gesprächsrunden im Stadtteilzentrum will sie dem allgemeinen Gefühl von Macht und Wirkungslosigkeit entgegenwirken.
Und ich erwarte jetzt nicht, dass diese gesellschaftlichen Probleme von den Ärmsten gelöst werden. Aber andererseits sind sie genauso mit betroffen und damit auch Teil der Lösung.
Dass Ärmere weniger verantwortlich für die Krise sind, muss deutlicher werden, sagt auch Lea Dohm. Im Gegensatz zu Wohlhabenden und Reichen. Und da komme es auf jeden Einzelnen an, ob man den Reichen zujubeln und sie für ihre Macht und ihren finanziellen Erfolg feiern oder ob man mehr Verantwortung von ihnen einfordern würde.
Ja, wir haben ein Problem mit den Superreichen und ihren Emissionen. Das gilt es ganz deutlich zu benennen. Und die Frage ist, was können wir dem als Gesellschaft entgegensetzen?
Die Verbraucherzentrale NRW hat weitere Gesprächsformate im Stadtteil Tannenbusch getestet. Eine zentrale Erkenntnis? Der Dialog auf Augenhöhe ist entscheidend und nicht die Absicht, zu Verhaltensänderungen aktivieren zu wollen. So habe man Zugang zu einem Milieu gefunden, das bei bisherigen Bürgerdialogen zur klimaneutralen Stadt Bonn nicht vertreten war. Zitat aus dem Abschlussbericht.
Wir haben in Tannenbusch viele Menschen getroffen, die bestenfalls eine sehr diffuse Vorstellung vom Klimawandel hatten. Aber ebenso Menschen, die sehr weitreichende Zusammenhänge verstanden haben und wussten, was Klimaschutz im Alltag bedeuten kann. Einige wenige sprachen auch gesellschaftliche Fragen von Klimagerechtigkeit an. Unsere Beobachtungen bestätigen die Feststellung, dass der Zusammenhang beispielsweise zwischen hohem Einkommen und überdurchschnittlichem CO2-Ausstoß vielen bislang nicht bewusst ist und daher die Furcht vor Mehrbelastungen überwiegt.
Ich teile nicht die Auffassung, die teilweise verbreitet wird. Jetzt auch in den letzten Jahren sei alles richtig gemacht worden, es sei nur falsch erklärt worden. Nein, es waren schon auch die Regelungen selbst, die Anlass für Verunsicherung gegeben haben.
Andreas Jung, bisher klimapolitischer Sprecher der CDU-CSU im Bundestag, ist überzeugt, dass ambitionierter Klimaschutz nötig ist. Die Bewahrung von Umwelt und Natur sei etwas höchst Konservatives und entspräche den Werten der Partei. Aber
es muss pragmatischer werden. Wir müssen auf Innovationen setzen, wir müssen auf Technologien setzen. Wir müssen den Menschen, die wollen ja Klimaschutz machen, aber wir müssen ihnen Wege aufzeigen, wie es denn geht, wie sie sich's leisten können.
Die CDU befürwortet die CO2-Bepreisung von Wärme und Verkehr und den europäischen Emissionshandel. Wer viel CO2-Ausstoß verursacht, zahlt entsprechend mehr. Das eingenommene Geld sollte aber zurückgegeben werden, meint Jung.
Es hat Akzeptanz gekostet, dass die Ampelregierung und die Parteien Klimageld versprochen haben und das Geld dann ganz anders ausgegeben haben. Und da gab es auch die praktischen Schwierigkeiten. Wir haben bis heute ja keinen Weg, wie sie es überhaupt technisch ausbezahlen können.
Überraschend hatte Friedrich Merz noch als Kanzlerkandidat im Wahlkampf versprochen, das Klimageld doch umsetzen zu wollen. Im Wahlprogramm der CDU ist etwas anderes vorgesehen.
Und wir wollen dieses Geld dadurch zurückgeben, dass wir Stromkosten senken, dass wir Netzentgelte reduzieren, dass wir die Stromsteuer finanzieren, dadurch übrigens auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz schaffen für CO2-sparende Technologien.
Der Umbau zu einem klimaneutralen Wirtschaften steht im Mittelpunkt der Klimaschutzpolitik von CDU-CSU. Grüneres Wachstum und CO2-Bepreisung. Notwendige Maßnahmen, aber nicht ausreichend, meinen andere. Volkswirtin Anni Hartmann glaubt nicht an den sogenannten Fahrstuhleffekt, dass also ein Wirtschaftsaufschwung automatisch mehr Wohlstand für alle nach sich zieht.
Die Gewinne des einen sind die Verluste des anderen. Wir haben ja nur einen Planeten, das ist ein geschlossenes System. Und in diesem geschlossenen System möchte Kapitalismus immer wachsen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. US-Ökonom Kenneth Boulding hat es mal sehr schön formuliert, der hat gesagt, wer in einer stofflich begrenzten Welt an permanentes Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Ich bin sozusagen Diplom-Idiotin. Ausgebildete Diplom-Idiotin.
Eine Klimapolitik gegen die Wirtschaft, das will keiner. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch nicht der Illusion hingeben, dass nur durch technische Innovation oder nur durch eine vielleicht grünere Wirtschaft wir die Umstellung, die wir brauchen, wirklich hinbekommen werden. Sondern wir brauchen halt auch Veränderungen im Verhalten, in den gesellschaftlichen Praktiken.
Sagt Christian Thorun. Andreas Jung spricht nicht nur im Bundestag, sondern auch in Bürgerdialogen mit unterschiedlichen Menschen, bei denen solche Appelle zur Transformation auf wenig Zuspruch treffen.
Also ich benutze das Wort Transformation gar nicht so sehr, weil ich feststelle, ich war zum Beispiel bei Terminen in den neuen Bundesländern, dass viele Menschen schon den Begriff der Transformation als Bedrohung empfinden, weil die in ihrem Leben festgestellt haben, dass große Transformationen angestrebt wurden, versprochen wurden und es dann aber nicht für jeden Einzelnen tatsächlich zu Verbesserungen geführt hat.
Wie sehr die Beachtung von unterschiedlichen Lebenswelten, aber auch einzelne Worte und ihr Bedeutungsrahmen, das Framing, eine Rolle spielen, sind zentrale Punkte im Zwischenbericht der Studie des Umweltbundesamtes zur Klimakommunikation. Selbst das Wort Klimaschutz verliert langsam die bisher überwiegende Assoziation, dass damit nur die Eisbären am anderen Ende der Welt gemeint seien. Mehr und mehr wird darunter der Schutz der Menschheit verstanden. Psychologin Lea Dohm.
Die Klimakrise ist gesundheitsschädlich in vielerlei Form. Im Grunde betrifft es fast alle medizinischen Fachrichtungen und somit ist Klimaschutz immer auch Gesundheitsschutz.
Wie beim Zigarettenkonsum könne zum Beispiel weniger davon gesprochen werden, auf das Rauchen verzichten zu wollen, sondern das mehr an Gesundheit hervorzuheben. Genauso könne man das Auto stehen lassen, sich mit Fahrradfahren fit halten und anderen davon erzählen. Das Positive hervorzuheben ist deshalb besonders wichtig, weil psychologisch gesehen ein Verlust immer stärker wahrgenommen werde als ein Gewinn. Erst recht, wenn dieser in der Zukunft liegt.
Wenn man jetzt über die Notwendigkeit von Maßnahmen spricht, fällt mir nicht als erstes Verzicht ein, sondern wir wollen ja nicht darauf verzichten, dass wir mobil sind. Wir wollen ermöglichen, dass wir auch CO2-frei, auch auf dem Land mobil sind. Wir wollen ermöglichen, dass wir auch ohne Ausstoß von Treibhausgasen gut wohnen können. Und deshalb finde ich, in der Kommunikation lege ich mehr Wert auf Ermöglichung und dass wir auf diesem Weg aber auf CO2-Ausstoß verzichten. Das ist allerdings wahr.
Das Film- und Medienforum Niedersachsen. Hier treffen sich Filmschaffende, um sich mehrere Tage lang über aktuelle Entwicklungen und Fördermöglichkeiten auszutauschen. Mit im Programm ist auch das Thema grünes Filmen in Praxis und Story. Die Branche hat einen hohen ökologischen Fußabdruck, zum Beispiel durch den Transport von schwerem Equipment und die Versorgung der Filmcrew. Nachhaltige Standards sind aber seit 2023 Voraussetzung für die öffentliche Förderung von Kino, TV und Online-Filmen in Deutschland. Judith Niemeyer, die Film- und Fernsehproduktionen dazu berät, kennt die Widerstände am Set.
Die Leute haben wenig Zeit, sind schon sehr daran gewöhnt, wie sie vorgehen, wie sie planen, wie sie arbeiten. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung als Green Consultant, dass du die Leute quasi dafür gewinnen musst, sich zu verändern, sich zu transformieren.
Neben der Minderung von CO2-Emissionen bei der Produktion hat die Filmbranche aber einen noch größeren Hebel. Dr. Maike Reinert, Nachhaltigkeitsreferentin an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf, ist genau wie Judith Niemeyer Teil einer Green Storytelling-Initiative.
Was belegt ist, ist, dass Medien durch die Themen, die sie setzen, auch Realitäten schaffen. Also die Wirklichkeit verändern und eben etwa dafür sorgen, dass wir über bestimmte Krisen oder über bestimmte Themenfelder auch in unserem Alltag häufiger sprechen, dass wir sie als relevanter einschätzen.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach zu sagen, dass uns Geschichten prägen. Von klein auf, wir kriegen Geschichten vorgelesen. Alles ist Storytelling, mehr oder minder bei uns Menschen. Wir funktionieren über Geschichten, wie man weiß. Und Film und Fernsehen prägt uns immens, glaube ich.
Vor allem werde die Wirkung unterschätzt, wenn im Film ganz nebenbei eine ökologisch fortschrittliche Realität abgebildet wird. Zum Beispiel Windräder in der Landschaft oder wenn die Figuren Fahrrad oder Bus fahren.
Was auch aus anderen Zusammenhängen belegt ist, ist, dass kleine Handlungen, die immer wieder gezeigt werden, eine Normalität erzeugen, die dazu führt, dass wir das auch in der Realität stärker als die nächstliegende Option wahrnehmen. Also eben nicht ins Auto zu steigen, sondern in die Bahn.
Fiktive Geschichten sollten glaubwürdig erscheinen. Allerdings stellen Gegenwartsfilme oft ein überholtes Realitätsbild dar, so Judith Niemeyer.
Es wird immer wieder was erzählt, Freiheitsbild im Auto, natürlich allgemeine Mobilität mit großen Autos, findet man trotzdem zu Hause immer vor der Tür einen Parkplatz.
Den überholten Narrativen etwas entgegenzusetzen, könne der positive Einfluss von Storytelling sein. Andere Sichtweisen fördern, zum Beispiel Statussymbole zu hinterfragen und den Erfolg im Leben nicht an materiellen Besitz zu knüpfen. Medienwissenschaftlerin Maike Reinert.
Je größer das Auto, je größer das Haus, eben davon Abstand zu nehmen und zu gucken, was können alternative Kriterien für Zufriedenheit sein, die wir in den Geschichten zeigen.
Ja, um was geht's denn dann im Leben? Was macht einen zufriedenen Menschen aus? Und das sind natürlich Beziehungen und Verbundenheit zu anderen Menschen. Und ja, wahrscheinlich auch irgendwie im besseren Einklang mit der Natur leben. Sind viele Themen, die ich mir wünsche in Film und Fernsehen.
Da muss mit keinem Wort Klimawandel erwähnt werden, aber es werden letztlich Kompetenzen und Strategien vermittelt, die extrem notwendig und wichtig sind, wenn wir uns auch als Weltbevölkerung den Herausforderungen stellen, die einfach schon da sind.
Mit Geschichten die Welt anders erzählen. Ein Leben zum Wohle aller. Im Einklang mit unserer Lebens- und Wirtschaftsgrundlage, der intakten Umwelt. Ziemlich schöne Utopie. Kabarettistin Annie Hartmann.
Naja, ich denke mir immer, wenn man irgendwie vor ein paar hundert Jahren den Leuten gesagt hätte, wie jetzt die Welt aussieht, dann hätten die auch gesagt, das ist aber unrealistisch. Und außerdem ist das ja auch die Aufgabe von Kunst und Kultur, Utopien zu entwerfen, also Räume zu schaffen, Gedankenräume auch. Weil wenn man Dinge nicht denken kann, dann können sie auch nicht passieren.
Veränderungen akzeptieren zu können, ist die größte Herausforderung im Klimaschutz, sagen Lea Dohm und andere Psychologinnen. Eine Aufgabe, die auch mit Trauer zu tun habe. Nicht nur die Trauer um zerstörte Natur, sondern auch um geliebte Gewohnheiten, die dafür verantwortlich sind.
Wir müssen im Grunde dieses Wissen, was wir haben, integrieren in alle unsere Felder des täglichen Lebens, in unser Handeln, in unser Denken, in unser Fühlen. Das hatten die wenigsten von uns so auf dem Schirm für das eigene Leben.
Im Film Micha denkt groß haben sich die Dorfbewohner gegenseitig das Wasser weggepumpt, sind noch mehr in Streit geraten und haben das Problem nicht gelöst. Ratlos begraben sie am Ende das Kriegsbeil bei einem Bier.
Hast du auch einen Kräutertee?
Was Schlüter.
Tee, ja, aber kein Wasser. Was ist denn jetzt? Weil ich meine, das Wasserproblem haben wir jetzt ja immer noch. Also
der Unterschied? Sie sitzen zusammen und sind um eine Erfahrung reicher. Egoistische Strategien sind gescheitert. Sie ahnen, dass sie nur gemeinsam zu einer Lösung kommen.
Ach, ja, ich weiß es auch nicht. Aber stellt euch doch mal vor, es gäbe hier eine Zukunft, in der wir die ganzen Probleme angehen.
Und im realen Leben? Wohin geht die Klimakommunikation? Öffentlich? In der Familie oder am Stammtisch?
Also die Politik sollte verstehen, dass Kommunikation nicht irgendwo ein Gedöns, ein Randthema ist, sondern dass es essentiell ist zur Akzeptanzförderung und überhaupt zum Mitnehmen der Gesellschaft ist. Und hier hat der Staat einfach eine riesige Baustelle, sich Vertrauen durch gute Arbeit zurückzuerobern.
Alle mitreden lassen. Demokratie als Voraussetzung für Klimaschutz. Fakten und Fiktionen unterscheiden können und inspirierende Geschichten erzählen.
Naja, man sollte natürlich über gute Beispiele immer mehr reden als über schlechte. Wir haben so tolle Potenziale in unserem Land und es gibt so viele Beispiele, wo Dinge auch gut gelingen und darüber sollten wir viel sprechen.
Zweitens würde ich allerdings auch an uns alle selbst appellieren, wir sind am Ende dieser Staat. Dann lassen Sie uns doch jeder selbst fragen, wo kann ich eigentlich auf meiner Spielwiese Teil dieser Veränderung sein, die ich von anderen erwarte?
Eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten, in der wir mit dem auskommen, was wir haben. Viel frische Luft, wenig Wasser und frisch aufgebrühten Filterkaffee.
Quo vadis Klimakommunikation? Was wir mehr erzählen sollten. Das war ein Feature von Renate Dobratz. Es sprach Luise Wolfram. Regie Anke Beims. Ton Hermann Leppich. Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.